Einen schönen guten Morgen. Vor ungefähr 2,5 Monate wusste ich schon, dass ich über diesen Text reden soll. Wie meine Gewohnheit so ist, dann habe ich den Text erstmal gelesen und war sehr erstaunt. Sehr erstaunt in dem, dass ich eigentlich nicht freiwillig über diesen Text sprechen würde. Weil das ist so ein Text, der einen so herausfordert. Aber das Problem liegt darin, wenn man über diesen Text spricht, dann spricht man in einer Autorität, über die man erstmal staunen muss. Und erstmal richtig zu sich kommen muss. Weil das eine großartige Autorität ist, die hier spricht. Aber diesen Text hat ja jemand geschrieben, der ein Mensch ist. Das war nämlich Paulus. Wenn ich den Text gleich lese, werdet ihr merken, worum es geht. Es ist vom Verständnis her sehr einfacher Text. Aber da gibt es so ein paar Herausforderungen, die ja so manche Gemüter tatsächlich in Wallung bringen können. Lass uns aber zunächst den Text lesen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, von Vers 1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Wir gebieten euch aber, ihr liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von den Brüdern, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemand genommen, sondern mit Mühe und Plagen haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Solche aber gebieten wir und dann mahnen wir sie im Herrn Jesus Christus, dass sie stille ihre Arbeit verrichten. Nachdem sie ihr Essen und Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unser Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, dann merkt euch und habt nichts mit ihm zu tun, zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihm nicht für einen Feind, sondern weist ihm zurecht als seinen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit, auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner Paulushand, das ist das Zeichen an allen Briefen, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Wenn ihr so nachdenkt, natürlich verstehen wir, dass dieser Text wirklich gar nicht so schwierig ist. Aber der gesamte Text ist in einer Form gefasst, der einem Befehl gleicht. Es ist eine Befehlsform. Da geht nicht darum, dass vielleicht, möglicherweise, nein, der Text ist klar. Wenn jemand unordentlich ist und nicht nach der Lehre Christi, lebt, den meide. Ein hartes Wort, ne? Das ist schon ein hartes Wort. Und ihr merkt, dieses Wort in unsere Zeit gesprochen ist schon schwierig. Tja, unsere Zeit ist sehr geprägt von dem, lasst uns gemeinsam Entscheidungen treffen. Ist eine gute Sache. Für die Ehe ist es sehr wunderbar, wenn die Zweier sich hinsetzen und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Aber in manchen Dingen kann man jemanden nicht die Entscheidung überlassen. Man muss eine Entscheidung treffen. Und zwar in einer Befehlsform. Aber diese Befehlsform wäre nur harmlos, wenn sie nicht im Namen Gottes gesprochen wäre. Denn Paulus sagt und beruft sich ganz klipp und klar auf Jesus, der ihm quasi den Befehl gegeben hat, in seinen Namen zu sprechen. Und das ist schwierig. Und hier beginnen dann gerade, ich weiß, ich rede ja auch sehr viel mit jungen Menschen und so. Tja, sie sagen, Alex, weißt du was, als du zur Schule gegangen bist, als du im Militärdienst gewesen bist, das kann man so machen. Aber in unsere Zeit ist doch eine andere Zeit. Du kannst doch nicht beginnen, uns zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Tja, ist eine interessante Sache. Eine sehr interessante Sache. Unsere Zeit ist tatsächlich von dem Gedanken bestimmt, was wir eigentlich schon im Zeugnis gehört haben. Von der Toleranz. Wie viel Toleranz kann man aufbringen, wenn jemand den anderen ausnutzt? Schwierig. Gibt es da eine Toleranzgrenze? Und das ist unser Text. Denn es gibt hier Leute, die einfach nicht arbeiten gehen und die anderes ausnutzen, was nur geht, und genießen ein fröhliches Leben. Tja, ich habe mich sehr lange mit diesem Text beschäftigt. Und ich habe in die Religionswelt nachgeguckt. Unsere Religionswelt ist tatsächlich davon bestimmt, dass wir mehr über die Schnittmenge reden. Wir reden über das, was uns zusammenfügt. Ist ganz klar. Egal welche Religion man angehört, tatsächlich, irgendwelche soziale Dienste können wir immer tun. Wenn der Nachbar krank ist und wenn er ein Moslem ist, kann man doch vor seiner Tür fegen, oder? Du, das ist sogar sehr gut, wenn wir es machen. Aber das können wir mit ihm zusammentun. Da haben wir ein großes Herz. Oder wenn wir irgendwelche ein Gebäude bauen, ist doch selbstverständlich. Auf diesem sozialen Gebiet, da haben wir eine große Schnittmenge. Da haben wir sehr viel, was uns zusammenfasst. Aber es gibt ein Gebiet, in dem wir in allen Religionen nicht zusammenkommen. Und das ist das Gebiet, was angesprochen wurde, Jesus Christus. Wer ist Jesus? War er ein guter Mensch? Aber selbstverständlich. War er sozial engagiert? Aber selbstverständlich. Wenn ich da nur an diese 5000 Leute denke, die er auf einmal gespeist hat. Oder wenn ich daran nur denke, dass Jesus gesehen hat, eine Volksmenge kommend, und er sieht und sagt, das sind Menschen, die keinen Hirten haben. Oh, Jesus hat das Problem gesehen. Er hat ihre soziale Not gesehen. Aber reicht das? Und hier ist die entscheidende Frage. Und es reicht nicht. Jesus muss man als Sohn Gottes anerkennen. Man kann über ihn viel wissen. Aber es reicht nicht, dass wir es wissen. Er muss zu einem Weg werden. Zu einer Lebensform. Und hier merken wir, dass dann unsere Toleranz tatsächlich nicht ausreicht. Ich werde jetzt mal ein bisschen sehr praktisch. Ich weiß, dass viele Menschen sagen, Gebet ist sehr wichtig. Bin ich auch der Meinung. Aber können wir mit allen Menschen um Frieden beten? Provokante Frage, gebe ich zu. Stell dir mal vor, ein Buddhist kommt zu dir und sagt dir, weißt du was, ich habe festgestellt, wir müssen mal tatsächlich um Frieden beten. Der wird sich mit dir niederknien und um Frieden beten. Und glauben wir wirklich, dass das Gebet, wirklich eins gewordene Gebet zusammen erhört wird? Ja, das ist interessant. Das wird sehr interessant. Der Buddhist, der hat nichts, aber auch gar nichts mit Christus zu tun. Er hat auch eine ganz andere Vorstellung von Frieden. Er hat auch eine ganz andere Vorstellung von Gott. Vieles, was Sie schreiben, unterstreiche ich. Und mit denen bin ich auch einverstanden. Aber das Entscheidendste, diese Menschen haben keinen Frieden mit Gott. Und wenn sie dann zu Gott rufen, um welchen Frieden rufen sie denn? Also ich kann euch sagen, um welchen Frieden wir rufen als Christen. In Vater unser beginnt so: Vater unser, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Welches Reich? Sein Reich. Das ist ein Friedensreich, das ist nicht vergleichbar mit keinem anderen. Und genau um dieses Friedensreich, wenn ich vor Gott stehe, bete ich. Das ist das, was wir dringendst brauchen. Merken wir, dass unsere Zeit uns Grenzen manchmal setzt und uns sehr herausfordert, wirklich nachzudenken. Wir verstehen, Wir haben ja unseren Text vor Augen. Hier geht es um die Lehre. Die Lehre stimmt nicht überein, dann wird auch kein gemeinsames Gespräch zustande kommen. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn wir von der Sündenvergebung reden, so reden wir grundsätzlich nur von seiner Gnade. Und dass wir sie dringend brauchen. Und das ist ja auch unser Gebet. Wir sind Christen geworden, weil Gott uns das zugesprochen hat. Ja, wir haben ihm gebeten, komm in unser Leben. Und Gott spricht diesen Menschen zu. Natürlich haben wir Buße getan. Wir haben unser Denken verändert. Aber merken wir, dass das eine Botschaft ist, die tatsächlich eine Aufregung reinbringt. Aber das ist eine Befehlsform. Gott sagt, Gott gebietet uns Menschen, dass wir Buße tun. Er sagt nicht, wenn du mal Lust hast, wenn du mal Zeit hast, ja, wenn du vielleicht älter wirst, wenn du vielleicht eine Uni beendest, wenn du genug Informationen bekommen hast, sagt er nicht. Das ist eine Form, die tatsächlich aufregend ist. Aber das spricht ja Gott und nicht wir. Und wenn Gott sagt, wir sollten umkehren, dann hat das einen Grund. Er versteht doch unser Herz. Er versteht doch unsere Gefühle. Er versteht auch, dass unsere Gefühle total verletzt sind. Und dass wir auf der Suche nach ihm sind. Er versteht das sehr gut. Und deswegen spricht er ja auch so. Der spricht er in der Form, aber er ist ja nicht anwesend selber hier, sondern er benutzt dafür Menschen, die im Namen Gottes reden. Und hier bin ich gekommen jetzt zum zweiten Punkt. Dürfen wir denn alle sagen, so spricht der Herr und du musst es jetzt tun? Ja? Ich weiß, dass ich jetzt heute Morgen sogar einigen auf die Füße treten werde. Es ist wahr. Aber das darf und kann nicht jedes Kind Gottes sprechen. Es muss von Gott her gesteuert werden. Das muss Gott dir sagen. Das heißt, er muss dich berufen in diese Position, die wie dieser Mann dieser Befehlsform nutzt. Und in die gesamte Bibel könnt ihr nachlesen. Es waren immer besondere Menschen, die in eine Befehlsform, das heißt, so spricht der Herr, gesprochen haben. Es waren nicht alle Menschen. Und nicht alle Menschen können und dürfen es sprechen. Aber wer kann das und wer darf das? Ja, als erstes muss ich sagen, er muss zunächst ein Mensch sein, der mit Gott eine engste Verbindung hat. Es geht nicht anders. Und das ist das, was uns alle Christen, an Gott gläubige Menschen vereint. Wir sind doch alle berufen in Jesus, mit Gott eine intimste Beziehung zu pflegen. Oder nicht? Zumindest so verstehe ich die Bibel. So verstehe ich, dass wir eine gemeinsame Basis haben. Obwohl wir eine gemeinsame Basis haben, haben trotz allem nicht alle im Namen Gottes so gesprochen, wie hier Paulus es nutzt. Wir befehlen euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Die höchste Autorität benutzt er für sich. Das heißt, er spricht jetzt nicht aus seiner eigenen Person, sondern er spricht tatsächlich im Namen des Herrn. Und ich habe nachgeschaut, was sind das für Menschen, die im Namen Gottes gesprochen haben? Und ich habe festgestellt, alle diese Menschen haben eine besondere Schule durchgehabt. Sie waren nämlich alle in der Wüste. Und sie mussten alle durch die Wüste. Mose musste 40 Jahre Schafe hüten, bevor er gelernt hat. Versteht ihr, was das heißt? Bevor dieser Mann gelernt hat, wie man einen Menschen leiten soll. David war einige Jahre unter Umständen gesetzt worden, wo normalerweise kein Bettler hingeht. Er verkroch sich in den Bergen. Er wurde gejagt. Er war derjenige, dem Gott zugesagt hat, du bist der König. Und am Ende des Lebens hatte Gott sogar gesagt, das ist sein Freund. Aber er musste durch die Wüste. Er musste lernen, die Stimme Gottes und seine Gedanken zu unterscheiden. Und er wusste ganz genau, wenn Gott sprach. Dieser Paulus, als er sich bekehrt hat, als er Christ geworden ist, der war 3 Jahre nicht ansprechbar. Lesen wir den Galaterbrief. Und erst nach 3 Jahren Wüste ist er in den Dienst eingestellt worden. Interessant. Interessant, dass Gott gerade die Leute, die in seinem Namen sprechen sollen, diese Wege führt. Er lässt nicht jedem zu, in seinem Namen zu sprechen. Sie müssen lernen, die Stimme Gottes zu verstehen. Das Zweite, was ich festgestellt habe, alle diese Menschen, die im Namen Gottes gesprochen haben, waren diejenigen, die mit Gottes Willen in Einklang gelebt haben. Das ist sehr interessant. Er lebt im Gottes in Einklang mit dem Willen Gottes. Es heißt hier nicht so, dass er nicht sündiger Mensch war. Natürlich, wenn wir da nur an David denken, ist doch ganz klar, David war sündig durch und durch. Aber er lebte und er liebte Gottes Gebot. Und da merken wir, wenn jemand beginnt, im Namen Gottes zu reden, dann sollte er diese Eigenschaften schon mal haben. Über eine Eigenschaft, ich springe jetzt ein bisschen weiter, möchte ich ganz besonders jetzt stehen bleiben. Alle diese Menschen haben Gottes Bild vor Augen, wenn sie sich mit Menschen treffen. Also wenn sie die Menschen sehen, den sehen sie zwar beschmutzt, verdreckt, in der Gosse liegen, Aber sie sehen dieses kostbare Perle in diesem Menschen. Sie sehen, ja, in diesem Moment sind die Menschen vor Sünde behaftet, in Drogen verstrickt und vieles andere. Aber dieses Kostbare, was Gott geschaffen hat, sehen sie. Sie haben sozusagen zunächst ein richtiges Gottesbild über den Menschen. Tja, und jetzt verstehen wir, dass gerade diese Menschen, wenn sie beginnen, in einer Befehlsform zu reden, so haben sie ganz klar das Bild Gottes vor Augen, was geprägt werden muss. Was noch nicht da ist. Aber sie sehen schon. Und deswegen kann man sagen, dass jeder, der beginnt, den Namen Gottes zu reden, sollte dieses Bild von einem Menschen haben und so ein Bild sein. Als ich den Text weiter nachschaute, habe ich mir die Frage gestellt, Paulus, weißt du was, hast du denn wirklich nicht irgendwelche andere Worte? Warum benutzt du tatsächlich diese Befehlsform hier? Warum sagst du ganz klipp und klar, wenn jemand unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die wir euch gebracht haben, dann Trennung? Kann man da nicht ein bisschen, naja, weißt du, man könnte doch ein bisschen ja, toleranter, man könnte ein bisschen flexibler. Und ich fand die Antwort tatsächlich in diesem Text. Die Antwort steht in Vers 11. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben, nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Das heißt, wenn wir das jetzt in Deutsch übersetzt würden, die nutzen alle aus, alle Angebote, was es gibt, benutzen sie, um sich ein ordentlich schönes Leben zu machen. Und steht vorne drauf, ich bin ein Christ. Cool. Als ich diesen Satz so las, habe ich gedacht, alles klar, der muss diese Befehlsform hier nutzen. Warum? Weil hier etwas steht, was uns alle zu schaffen macht. Wisst ihr, was das ist? Ich sag's. Das ist die Sünde. Das ist die Sünde, die hier ihren Fuß gefasst hat. Ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Kennen wir das nicht? Oh, ich kenne das sehr gut. Wisst ihr, ich kann euch Geschichten erzählen über mich, da wird ihr staunen. Das ist ja ein Wunder, dass Gott mich noch hier gebraucht. Hallo? Als ich geheiratet habe, habe ich gedacht, naja, meine Frau muss mir sich unterordnen. Ich bin ja der Boss. Jawohl, das kann man so machen. Man kann seine Frau opfern, um in der Gesellschaft gut dazustehen. Man kann sogar seine Familie opfern, um gut dazustehen. Man kann die Gesellschaft nutzen, um sich einen guten Namen zu machen. Und das ist der Text. Und diese Leute taten es. Sie haben alles ausgenutzt. Hier steht ganz einfach, sondern sie unnützige Dinge treiben. Kennen wir das nicht? Also ich kenne das. Ich habe meine Frau 7 Jahre mindestens ausgenutzt, bis Gott mich traf. Und dann war alles vorbei. Denn war wirklich alles vorbei. Denn begriff ich, Moment, mein lieber Junge, du bist zwar der Verantwortliche in deiner Familie, Aber du musst dich jetzt opfern und nicht deine Frau opfern. Merkt ihr? Aber dieser Gedanke kam doch von mir. Ich habe die Bibel gelesen. Was glauben Sie denn? Da steht geschrieben, Frau ordnet sich dem Mann unter. Tja, das ist ein hartes Wort. Aber der nächste Satz, Mann, liebe deine Frau. Wie? Wie Jesus. Denn er opferte sich für seine Gemeinde. Hup, und da war alles vorbei. Merkt ihr? Wie fromm kann man nutzen, um schöne Geschichten zu machen, ja, schöne Darstellungen, alles auszunutzen. Die Frau ist kaputt, die Familie ist auch kaputt, ja, und du stehst schön. Cool. Aber merkt ihr, das ist genau unser Text. Merkt ihr, warum hier dieser Mann muss in einer Befehlsform reden und mit der höchsten Autorität, damit wir endlich wach werden. Wir dürfen niemanden, aber auch niemanden ausnutzen oder anders gesagt opfern. Diese Leute sollten wie leben? Nach dem Vorbild, was gerade Paulus und seine Mitstreiter es gemacht haben. Haben sie das Recht gehabt, Geld zu kriegen, weil sie gepredigt haben? Ja, hatten sie. Haben sie es gemacht? Nein. Sie haben ihr Recht nicht ausgenutzt. Sie begannen, was zu machen? Zu arbeiten. Tag und Nacht. Um nicht den Geschwistern auf der Tasche zu liegen. Das ist ein Wort. Und jetzt verstehen wir, dieser Text musste tatsächlich in einer Befehlsform geschrieben werden. Und sie muss auch heute in unserer Zeit in einer Befehlsform gepredigt werden. Glaubt ja nicht, dass der Text will uns niedermachen. Nein, der Text möchte uns sagen, die Sünde ist so gefährlich, die ist ansteckend. Die ist unheimlich ansteckend. Das ist eine Seuche. Und mit dieser Seuche können wir nicht zusammenleben. Wir wissen doch das. Man ist zu einem schönen Dinner eingeladen, ne? Und dann steht so alles auf dem Tisch und versucht mal, wo der Appetit noch so groß ist, zu sagen, jetzt ist Schluss. Leute, es ist schwer. Und dann stehen um dich Leute herum und die schaufeln ordentlich rein. Aber du bist schon 2-3 Zentner. Hallo? Was meint ihr, wie schwer das ist? Aber merkt ihr, ich rede nicht vom Essen. Ich rede von der Sünde, die ansteckend ist. Und die ist gefährlich. Die ist sehr gefährlich. Wir finden, wenn wir etwas angefangen haben, wir finden nicht den Ausschaltknopf. Wir werden immer wieder weitermachen. Und das ist gefährlich. Das kennen wir doch alle. Aber wisst ihr, das ist eigentlich Liebesabsicht. Gott liebt uns. Deswegen mutet uns diese Wahrheit zu. Aber nur deswegen. Als ich diesen drei Kapitel las, habe ich zum Anfang gleich geschrieben, hier spricht ein Vater zu seinen Kindern. Hier spricht nicht der Stiefvater, der die Kinder nicht kennt. Der spricht Gott, der seine Kinder liebt und der weiß, wie gefährlich es ist, mit der Sünde zu spekulieren. Sie können sehr schön sein. Aber die Folgen, die müssen wir dann ernten. Ich schließe. Ich hoffe, ich habe euch heute Morgen nicht zu viel zugemutet. Aber denkt dran, dieser Brief ist von Lieblingsvater geschrieben. Das ist unser Gott. Und der möchte so gerne, dass wir eine sehr innige, sehr tiefe Beziehung mit ihm pflegen. Und deshalb nutzte er diese Art zu reden. Amen.